Ein herzliches Willkommen zu einer Sondersendung von Eisberg voraus. Wir wollen heute über das Thema Weihnachten sprechen, aus aktuellem Anlass. Und bei mir im Studio ist der Olaf Schröer. Danke, dass du da bist.
Gerne.
Ich weiß, du hast eine gewisse Expertise da drin und du hast bestimmt viele Sachen zu dem Thema Weihnachten mit uns zu teilen.
Ja.
Ich habe mir so ausgedacht, ich möchte über ein paar Punkte mit dir sprechen, um so ein bisschen das Feld abzuklopfen. Zum einen, wie halten es die Gemeinden und Christen weltweit mit dem Weihnachtsfest? Dann, ganz spannend, woher stammt Weihnachten überhaupt? Dann möchte ich mit dir darüber sprechen, wie hält es die Adventgemeinde? Was wissen wir von den Pionieren darüber, über dieses Fest? Und sollten wir dieses Fest feiern? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht? Das wäre so ein bisschen der Ablauf. Mal gucken, das wollen wir jetzt in die nächste Stunde irgendwie hineinkriegen. Beginnen wir doch mal mit den Christen weltweit und den Gemeinden, also wie sie dieses Fest feiern. Wir kennen ja viele Bräuche, auch hierzulande in Deutschland. Wir wissen zum Beispiel von einem Weihnachtsbaum, von Geschenken, von so einem Kranz und so. Diese Bäume haben eine Tradition, wahrscheinlich kennst du das auch, vielleicht sogar aus deiner Familie oder aus dem Freundeskreis, aus dem Umfeld. Welche Traditionen sind so gängig und vielleicht weißt du auch, wo die herkommen?
Ja, ich meine, das ist so, die meisten Hintergründe sind übrigens, die wir über Weihnachten haben, nicht biblisch. Ja, in der Bibel steht nirgendwo, also das Weihnachten war. Übrigens, wir haben von den Festen nochmal generell, wir haben biblische Feste und wir haben christliche Feste. Und viele können das nicht unterscheiden. Hm. Die einzigen Feste, die im Neuen Testament noch da sind, ist übrigens Taufe und Abendmahl. Und der Sabbat, die ist natürlich immer da, zu allen Zeiten. Mhm. Aber es gibt dann christliche Feste, wie Ostern, wie Weihnachten, wie Erntedankfest und so weiter.
Himmelfahrt und so.
Himmelfahrt, das sind christliche Feste, aber die stehen nicht in der Bibel drin, dass wir die als Fest feiern sollen. Ist Weihnachten das Gleiche. Es steht nicht nirgendwo drin, dass wir einen Weihnachtsbaum aufstellen sollen oder dass wir irgendwelche Geschenke machen sollen oder dass wir an diese Geburt überhaupt das feiern sollen. Aber die Christen haben daraus eben ein Fest gemacht und es gibt, denke ich, vom Datum her schon verschiedene Hintergründe, verschiedene Traditionen, muss man sagen. Manche feiern es am 24., das ist in Deutschland meistens, das ist der Heiligabend, mhm. Und auch am 24., aber erst am Nachmittag, wenn es dunkel wird. Weil eigentlich Weihnachten ja am 25. und 26. ist, aber dann nach der biblischen Rechnung, der Tag am Abend beginnt, ist also schon am 24., wenn es dunkel wird, fängt schon der nächste Tag an und deswegen wird dann schon Bescherung gemacht. Es gibt in vielen Bereichen, in vielen Traditionen der Welt, wo es am 25. gemacht wird. Die Orthodoxen feiern Weihnachten am 6. Januar, und weil sie eine andere Kalenderrechnung haben. Auf jeden Fall, vom Datum her gibt es schon mal verschiedene. Es gibt auch manche, die vor allen Dingen den 6. Dezember feiern, wo wir bei uns in Deutschland den Nikolaus feiern. Ich meine, feiern zwar nicht, aber uns vielleicht irgendwelche Geschenke auch machen. Ja? Mhm. Und übrigens, in den letzten Jahren, in den letzten 100 Jahren, ist Weihnachten mehr und mehr ein Geschäft geworden. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben dann kurz vor der Adventszeit haben wir dann unser 13. Monatsgehalt, auf jeden Fall die meisten hatten das mal, und dass man dann mehr Geld hat, um dann mehr Geld auszugeben für Geschenke, die man sich selber macht oder anderen macht, und dass dann gerade im Dezember der umsatzstärkste Monat im ganzen Jahr ist und natürlich alle versuchen dann möglichst viel vom Kuchen abzubekommen. Mhm. Aber ich denke, man versucht natürlich, es ist viel Traditionen, die sich da so ergeben haben. Ob das jetzt der Weihnachtsmann ist, der da kommt, ob das Christkind ist, ob das irgendwelche Rentiere sind, die da mit in Verbindung stehen.
Knecht Ruprecht,
stehen. Und was da alles Knecht Ruprecht der noch irgendwann eine Hilfe ist für den Weihnachtsmann. Und da haben sie so viele Traditionen und so viele Geschichten drum gesponnen, mhm. Das ist schon abenteuerlich.
Ja. Es gibt ja auch so viele Bräuche. Also ich weiß zum Beispiel den Adventskranz, glaube ja. Ich, der ist irgendwie, der stammt von 1833, habe ich gelesen. Damals hat das war ein Theologe. Der Johann Hinrich Wichern in Hamburg, der hat damals im Rauen Haus, das ist ja heute so eine Schule oder damals schon, da wollte er den Kindern sagen, die immer gefragt haben, wie lange denn noch bis Weihnachten.
Ja.
Und da hat er eine ganze Anzahl Kerzen auf so ein Rad draufgestellt und das mit Tannenzweigen irgendwie geschmückt. Ja. Und so ist das Ding mal entstanden. Und heute, wenn ich so durch die Straßen gehe, an den Haustüren, oft hängt da so ein Kranz dran. Viele haben zu Hause so ein Gesteck stehen.
Ja, ja, ja.
Heute nur noch mit 4 Kerzen, nicht mehr mit über 20 wie damals.
Ja, ja. Also das hängt damit zusammen, weil man dann angefangen hat, irgendwann die Adventszeit zu erfinden. Ja? Das ist sozusagen Advent, ist dann die Vorbereitung auf Advent heißt ja Ankunft, dass man schon darauf wartet, auf die Ankunft des Christkinds. Mhm. Ja, wie das Lied sagt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja? Natürlich ist das Unsinn. Jesus kommt nicht alle Jahre wieder auf die Welt. Ne? Der ist nur einmal gekommen auf die Welt. Deswegen, wenn wir Weihnachtslieder singen, dann sollte man überlegen, was man singt. Denn nicht alle Lieder haben wirklich theologischen, richtigen Hintergrund. Ja? Mhm. Auf jeden Fall das, was man die Adventszeit eingeführt hat und dann natürlich 4 Wochen vorher angefangen hat. Und dann hat man den 1., 2., 3., 4. Advent und entsprechend dann auch beim Adventskranz die Kerzen, die man dann damit in Verbindung hat.
Man muss vielleicht sagen, die Adventszeit ist ja der Anfang des Kirchenjahres.
Ja.
Also das ist ja nicht sozusagen unser staatlicher Kalender oder so, den wir kennen, sondern das ist ein kirchlicher Kalender, der auch früher also viel genutzt wurde. Die meisten Menschen kannten den, heute kennt man den eigentlich kaum noch, den kirchlichen Kalender.
Und dieser Kirchenkalender hat ja jeden Sonntag irgendwo eine besondere Bedeutung zugemessen, ja? Mhm. Besonderen Namen gegeben und dann gibt es...
Trinitatis Johannes.
Richtig, so. Ganz genau. Ja, du kennst dich da besser aus, denke ich. Du warst ja da selber mit drin gewesen. Mhm. Und dann, dass es dann auch dann irgendeinen Sonntag gibt, der ist in 2 Wochen vor dem und dem und in 3 Wochen vor dem und das ist dann immer alles genau zugeteilt, ne? Mhm. Die ganze Zyklus des Kirchenjahres. So. Naja. Und das ist natürlich Weihnachten, eines der Hauptpunkte hier.
Und das ist, was die meisten Menschen noch kennen, ne? Die Adventszeit.
Ja.
Aber jetzt vielleicht mal denn, also weg von den ganzen Traditionen, die wir so haben und die wir so sehen, auch in unserem Land. In dieser Adventszeit, da sticht ja ganz besonders eigentlich der 25. Dezember heraus, weil das sozusagen eigentlich der erste Weihnachtstag ist, wie wir ihn in Deutschland feiern. Beginn tun wir ihn am 24. abends, wie du schon gesagt hast. Jetzt dieser 25. Dezember, können wir zumindest halbwegs sicher sagen, das ist wirklich der Geburtstag von Jesus Christus gewesen damals.
Die Sache ist die Christen glauben es. Und weil sie glauben, da ist er geboren worden, also feiern sie es. Mhm. Aber die Bibel sagt das Datum nicht. Sie nennen gar kein Datum. Aber es könnte ja sein, dass er an dem Tag geboren worden ist, bloß er steht nicht drin. Aber auch das kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Warum? Wir können 2 Ableitungen machen, um zu sehen, wann Jesus geboren wurde. Wir können kein Datum festlegen, aber wir können ungefähr die Jahreszeit abschätzen. Ich meine, einige sagen, naja, die Hirten waren auf dem Felde und im Dezember, auch in Bethlehem wird es im Dezember ganz aufschneiden. Ja? Also im Dezember sind normalerweise in Bethlehem keine Hirten auf dem Feld. Das ist also schon mal ein Punkt, wo man sagt, aber das ist für mich noch kein starkes Argument, weil das kann auch ein milder Dezember gewesen sein, wo sie dann trotzdem auf dem Felde waren. Es gibt 2 Ableitungen, wo man das ein bisschen festlegen kann. Die erste Ableitung, die wir haben, ist in Daniel 9. In Daniel 9 haben wir in den letzten 4, 5 Versen dieses Kapitels die Voraussage der 70-Jahr-Wochen. Das wollen wir jetzt nicht alle studieren, das würde eine ganze halbe Stunde dauern. Wer das mehr darüber wissen möchte, kann das gerne sich beim Offenbarungsseminar oder bei anderen Prophetien neu entdecken von mir so Erklärungen dazu anschauen. Mhm. Auf jeden Fall in Daniel 9 wird vorausgesagt, die 70-Jahr-Wochen auf den Messias. Und zwar am Ende der 70-Jahr-Wochen sollte der, in der letzten Woche sollte der Messias kommen, also nach 69 Jahrwochen besser gesagt, also das sind 483 Jahre. Und das begann im Jahre 457 vor Christus, als der Befehl erging, dass Jerusalem aufgebaut werden sollte. Und bis der Messias kam, war das dann im Jahre 27 nach Christus.
Das war dann die Taufe
von Jesus. Als der Messias dann aufkam, das war die Taufe Jesu. Mhm. Und wir können sogar auch sehen, von der Geschichte her, dieser Befehl zum Aufbau Jerusalems war im Herbst 457 vor Christus, also so im Oktober rum. Also war auch Jesu Taufe im Oktober ungefähr 27 nach Christus. Und das passt auch wieder ganz genau, weil wir wissen, dass Jesus 3,5 Jahre gelehrt hat. Und dann bedeutet es, dass also in der letzten, genau, die letzte Woche, die letzten 7 Jahre sind dann so aufgeteilt gewesen, 3,5 Jahre, wo Jesus gelehrt hat. In der Mitte der Woche ist er gestorben, wo die Opfer abgeschafft worden sind. Und 3,5 Jahre haben die Apostel verkündigt, an die Juden vor allen Dingen nur. War nochmal 7 Jahre lang eine besondere Gnadenzeit für die Juden, wo sie besonders intensiv von Gottes Geist erreicht wurden. Und nach dieser Woche, 34 nach Christus, ist sie abgelaufen, war für sie die Gnadenzeit zu Ende.
Vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassend, also diese 70-Jahr-Wochen, die letzte Woche ist die entscheidende. Genau. Sie beginnt im Jahr 27 nach Christus. Genau. In dem Moment, wo Christus getauft wird, wo er gesalbt wird in den Heiligen Geist, da kommt der Messias, der Gesalbte. Richtig. 3,5 Jahre später, in der Mitte der Woche, im Jahr 31.
Das war dann im Frühling 31.
Das war im Herbst 27, dann kommen wir zum Frühling 31, genau. Da war dann die Kreuzigung.
Richtig.
Und die Jahrwoche sozusagen endet dann im Jahr 34.
Genau.
Okay, das ist das Entscheidende für uns sozusagen jetzt die Zeit, wenn wir also die Taufe und wir kennen den Tod.
Ganz genau. Also 27, und das ist ganz 31. wichtig, dass man diese beiden ziemlich genau weiß. Ja? Mhm. Also ungefähr im Oktober 27 war Jesu Taufe und im Passa, das war so im April, Anfang April, meist manchmal auch Ende März, Anfang April, war Jesu tot. Mhm. Und jetzt steht in der Bibel, dass als er getauft wurde, war er 30 Jahre. Ungefähr 30. Also nicht vielleicht auf den Tag genau, aber vielleicht war es doch auf den Tag genau, wir wissen es nicht. Aber ungefähr 30, das heißt mit anderen Worten, wenn er im Oktober so Anfang Oktober ungefähr, getauft wurde, dann muss er auch ungefähr Anfang Oktober geboren worden sein. Das ist also ein Rückschluss. Also von daher würde er es nicht passen, wenn er im Dezember geboren worden wäre, dann wäre er im Herbst 27 nach Christus, dann wäre er entweder 29 Dreiviertel gewesen oder 30 Dreiviertel, ja, aber nicht 30. Ja. Mhm. Das ist also die erste Herleitung, wo man sagen kann, dass er ungefähr so im Oktober, Anfang Oktober geboren sein muss. Es gibt noch eine zweite Herleitung und die ist folgendermaßen, da muss ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel schauen, und zwar der Priester Zacharias war ja der Vater von Johannes dem Täufer. Mhm. Und er hatte die Erscheinung gehabt, wo der Engel zu ihm kam. Und da hatte er gerade Dienst, und zwar in Lukas 1, Vers 5 steht, er war von der Ordnung Abija. Und jetzt können wir im Chroniken nachlesen, 1. Chronik 24, dass es 24 Priesterordnungen gab. Und die Ordnung Abija war die 8. Priesterordnung. Mhm. Und jede Priesterordnung hatte immer 2 Wochen lang Dienst, und dann kam die nächste dran.
Kommst du also bei 24, kommst du dann genau auf 12 Monate im Jahr.
Genau. Mhm. Und jetzt war Folgendes, und das Jahr bei den Juden begann so im März. Mitte März ungefähr, ja. Mhm. Und jetzt kann man rechnen, und da begann auch die erste Priesterordnung. Und er war jetzt bei der 8. Priesterordnung. Und jetzt kann man das also ausrechnen, dass er ungefähr so seinen Dienst im Juni, Juli gehabt haben muss. Mhm. Das war also dann der Punkt, wo er. Es waren natürlich 2 Wochen, also von daher weiß man nicht genau, am Anfang, am Ende. Ja. Auf jeden Fall, er hatte seinen Dienst dort und dann hat er die Erscheinung. Vom Engel. Und kurz darauf ist Elisabeth schwanger geworden. Also mit anderen Worten, die Schwangerschaft von Elisabeth muss ungefähr im Juli, August dann gewesen sein. Mhm. Also der Beginn der Schwangerschaft.
So Sommer, Spätsommer, sagst
du. Genau. Ja. Okay. Und dann wissen wir, dass als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, es muss dann also im Januar, Februar gewesen sein, dass dann, oder eher im Januar würde ich sagen, dass dann der Engel zu Maria kam und sie wurde schwanger. Mhm. Das heißt also, mit anderen Worten, es muss ungefähr im Januar gewesen sein.
Januar, so
der. Ja, irgendwann im Januar, wo Maria schwanger wurde. Und wenn man jetzt da 9 Monate weiterrechnet, dann kommt man wieder im Oktober raus. Also natürlich ist das alles nur Herleitungen, ist das kein Beweis. Man kann jetzt nicht sagen, hier steht's. Ja, aber diese beiden Dinge, die tun sich übrigens gegenseitig bestärken. Man kommt zum gleichen Datum raus, ja, beides im Oktober. Von daher kann man annehmen, dass Jesu Geburt im Oktober gewesen sein muss.
Also ich meine auch die Theologen weltweit aus verschiedenen Kirchen, die sagen auch August, September, Oktober. Irgendwann, also Ende August, den September über oder irgendwie Oktober. Das ist das Datum.
Genau, wenn man jetzt vom Jahr 27 zurückrechnet, wo Jesu Taufe war, vom Herbst, 30 Jahre zurück, dann kommen wir in das Jahr 4 vor Christus. Also muss Jesus so ungefähr im Oktober rum 4 vor Christus geboren worden sein. Natürlich, wie kann er 4 vor Christus geboren worden sein, wenn das ja nach ihm berechnet wird? Aber man hat irgendwann, wo man diese Jahreszahlen festgelegt hat, nach Christus, da hat man Fehler gemacht in der Berechnung. Aber das tut unserer heutigen Jahreszahl natürlich keinen Abbruch. Wir müssen heute so rechnen, wie wir heute rechnen. Und da ist er eben 4 vor Christus geboren.
Also jetzt können wir sagen, genau wissen wir es nicht, wann Christus geboren worden ist. Jetzt, warum ist uns das eigentlich nicht offenbart? Also warum sagt uns die Schrift das nicht? Also warum sagt Gott uns nicht, wann Christus geboren ist?
Ja, ich denke ganz einfach. Alles, was Gott uns nicht offenbart, sollen wir auch nicht in den Mittelpunkt stellen. Denn es gibt viele Dinge, die Gott offenbart hat, auch manchmal Nebensächlichkeiten, die Gott offenbart hat. Die sollen wir verkündigen, die sollen wir weitersagen. Aber es gibt manche Dinge, die Gott nicht offenbart hat und das soll man nicht zum Gegenstand der Verkündigung machen, weil es eigentlich nicht wichtig ist. Und weil Gott auch wusste, dass manchmal auch damit Schindluder getrieben wird. Mhm. Ja. Es ist interessant jetzt in diesem Hintergrund, der Grundsatz von Martin Luther war, alles, was die Bibel nicht verboten hat, ist erlaubt. Und der Grundsatz von Karlstadt war, alles, was in der Bibel geboten ist, ist erlaubt. Und was in der Bibel nicht geboten ist, ist nicht erlaubt.
Mhm. Okay.
Das ist ein anderer Ansatz. Ja. Ja? Also hat Martin Luther gesagt, Weihnachten ist zwar in der Bibel nicht geboten, aber es ist auch nicht verboten, also ist es erlaubt. Mhm. Ja? Und Karlstadt hat gesagt, nein, es ist in der Bibel nicht geboten, also ist es auch nicht erlaubt. Ja? Mhm. Ich denke, beide Ansätze sind, wenn man sie konsequent durchhalten möchte, problematisch. Wenn ich alles, was die Bibel nicht verbietet, als erlaubt ansehe, in der Bibel steht nicht drin, wir sollen keine Drogen nehmen. Also kann ich dann ableiten, ja, also da, wie sie nehmen, ist problematisch. Ja? Ich kann aber auch nicht sagen, nur das, was die Bibel direkt gebietet, darf ich tun. Ja? In der Bibel steht nicht drin, du darfst Auto fahren. Also würde Karlstadt heute sagen, du darfst kein Auto fahren, weil in der Bibel nicht drin steht, du darfst Auto fahren. Also es ist beides problematisch. Ja? Deswegen, man muss immer abwägen, ob das dem Prinzip, dem Sinn der Bibel entspricht. Und da Gott wusste, vielleicht schon wusste, dass aus manchen diesen Dingen ein riesen menschlich, heidnisch, kommerzielles Brimborium rausgemacht wird, dass Gott das bewusst nicht offenbart hat. Gott hat uns auch zum Beispiel kein Bild von Jesus überliefert. Mhm. Wenn wir ein Bild von Jesus hätten, was meinst du, was da heute damit gemacht werden würde? Ne? Mhm. Das würde überall, das würde verehrt werden, würde angebetet werden, man würde da, ja, also das, Gott weiß das. Und deswegen sagt er, nein, er gibt es nicht. Ne?
Ich habe da ein Zitat von Ellen White gefunden, also über diesen Tag, diesen 25. Das, was kennst du wahrscheinlich, steht im Review and Herald am 9. Dezember 1884. Dort schreibt sie, der 25. Dezember soll angeblich der Tag der Geburt von Jesus Christus sein. Die Einhaltung dieses Tages ist üblich geworden und sehr beliebt. Aber dennoch gibt es keine Gewissheit darüber, dass wir den wahren Tag der Geburt unseres Erlösers halten. Die Geschichte gibt uns darüber keine klare Auskunft. Die Bibel gibt uns nicht die exakte Zeit. Wenn der Herr dieses Wissen als notwendig zu unserer Erlösung erachtet hätte, dann hätte er durch seine Propheten und Apostel gesprochen, damit wir alle darüber Bescheid wissen. Aber das Schweigen der Schrift in diesem Punkt bezeugt uns, dass es uns vorenthalten ist, aus einem weisen Grund. In seiner Weisheit hat der Herr den Ort verborgen, wo Mose begraben wurde. Gott hat ihn begraben, Gott hat ihn auferweckt und in den Himmel genommen. Durch dieses Geheimnis wurde Götzendienst vermieden. Aus demselben Grund hat er den genauen Tag der Geburt Christi verborgen, damit nicht der Tag, sondern Christus als Erlöser der Welt die Ehre erhalten sollte. Unsere Anbetung sollte Jesus als dem Sohn des unendlichen Gottes gelten.
Die Frage ist, worauf unsere Gedanken hingelenkt werden. Mhm. Ja, wenn sie auf einen Tag gelenkt werden, dann würde irgendwann wieder nur der Tag im Mittelpunkt stehen und nicht mehr Jesus. Ja, wir sollen auf Jesus hingelenkt werden. Natürlich ist es nicht verkehrt, zu bestimmten Zeiten an irgendetwas zu denken. Es ist nicht verkehrt, an Ostern, an Jesu Tod zu denken. Es ist auch nicht verkehrt, an Weihnachten, an Jesu Geburt zu denken. Aber ich kann auch genauso, ich war 1980 war ich in den USA, so eine 7-wöchige Rundtour gemacht. Und als wir in Florida waren, das war im Juli, dann haben sie Christmas in July gefeiert. Ja? Richtig mit Weihnachtsbaum und mit Weihnachtsmusik und mit allem drum und dran. Und zwar im Juli. Ja? Und warum? Und der Pastor sagte dann dort, in der Eventgemeinde übrigens. Ja? In der Eventgemeinde. Und der Pastor sagte, wir wissen, dass Jesus nicht am 25. geboren wurde. Warum sollen wir das nur am 25. Dezember machen? Wir können auch im Juli Weihnachten feiern. Als Zeichen, wir denken an Jesu Geburt, aber der Tag ist ein falscher. Ja? War für mich ein bisschen ungewohnt, aber wir lächeln drüber. So sind die Amerikaner, ja. Die sind halt, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir es halt am anderen Tag halt. Ne?
Ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann mal, das war in Malaysia, da war ich am 25. Dezember in Malaysia unterwegs und haben sie wirklich Weihnachten gefeiert. Da war 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit und da rannte so ein Typ im Weihnachtsmannkostüm durch die Gegend. Tat mir so leid.
Das war auch ein bisschen ungewohnt.
Unter Palmen. Also wir wissen jetzt, dass mit ziemlicher Sicherheit können wir sagen, am 25. Dezember ist Christus wohl nicht geboren. Ja. Er ist irgendwann in den Monaten davor geboren, August vielleicht, wahrscheinlicher September oder eben der Oktober, wie gesagt. Jetzt dieses Fest selber, dieses Weihnachtsfest, woher kommt das eigentlich? Also woher stammt das? Ist das jetzt etwas, was wir Christen erfunden haben oder ist das was Heidnisches? Ist das ein heidnischer Brauch, ein heidnisches Fest, das wir transferiert haben und ein christliches Mäntelchen gepackt haben? Oder ist es überhaupt ein heidnisches Fest, das gefeiert wird und sich in die christliche Kirche eingeschlichen hat? Es gibt da so viele Meinungen.
Richtig, richtig. Und eine Meinung, die sehr stark vorherrscht in der Christenheit, gerade in der bibeltreuen konservativen Christenheit, ist, dass man sagt, es ist ein heidnisches Fest, was nur ein christliches Mäntelchen hat. Aber das stimmt so nicht. So, wir müssen jetzt hier Folgendes unterscheiden. Erstens müssen wir sehen, was ist mit dem Datum, woher kommt das Datum? Und das Zweite ist, woher kommt das Fest? Denn in dem Moment, wo man ein Datum hatte, hat man lange kein Fest gehabt. Dass man da ein Fest daraus gemacht hat, kam erst viel, viel später. Man hat erstmal ein Datum fixiert und dann hat man später ein Fest daraus gemacht. Und zwar viele glauben, dass der Ursprung dieses Festes, des Datums besser gesagt, von dem Sonnengott herkommt, von dem Geburtstag des Sonnengottes, der nämlich am 25. Dezember seinen Geburtstag hatte.
Ja, muss man vielleicht kurz erklären, aus dem alten Babylon
aus noch. Dem alten Babylon, genau. Das war der Tammuz oder auch der Sol Invictus oder wie auch immer genannt wurde, ja. Und da nahm man an, der hätte am 25. Dezember seinen Geburtstag gehabt. Und deswegen glauben, weil es zufällig der gleiche Tag ist, wo man heute Weihnachten feiert, sagt man, okay, daher kommt jetzt das Datum.
Und da muss man sagen, das ist hier über 2000 Jahre vor Christus.
Natürlich, genau. Aber dass es zufällig der gleiche Tag ist, heißt nicht, dass es das gleiche Datum ist. Deswegen sagen auch die Wissenschaftler, deswegen sagt auch das Biblical Research Institute, ja, von der Adventgemeinde, ja, das ist in den USA, die sagen, es ist nicht gesichert, dass das Datum vom 25. Dezember vom Sonnengott herkommt. Ist nicht gesichert. Das ist nur eine Annahme von vielen Christen, weil es zufällig das gleiche Tag ist. Ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen geforscht. Ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, dieses Datum kommt nicht aus dem Heidnischen, sondern der Ursprung des Datums ist tatsächlich aus dem christlichen Bereich.
Der 25. Dezember?
25. Dezember, jawohl. Und zwar, das kommt daher, die Urchristenheit hat den Tag der Geburt Jesu, man weiß nichts darüber, sie haben nicht darüber gesprochen. Wahrscheinlich war es auch nicht ihr Thema. Sie haben über die Jesu Opfer gesprochen, über Jesu Auferstehung und, ja, und über den Erlösungsplan. Und da, in diesem ganzen System war Jesu Geburt unbedeutend. Mhm. Deswegen hat man keinerlei Aussagen aus dem ersten Jahrhundert über den Tag der Geburt Jesu.
So die apostolische Gemeinde. Die
apostolische Gemeinde. Okay. Und wir können ja immer sagen, dass die apostolische Gemeinde eigentlich noch die Gemeinde ist, die von der Lehre her rein war, weil die Apostel, solange sie gelebt haben, konnten immer sagen, ich habe Jesus gehört und Jesus hat das gesagt, Jesus hat das gesagt. Also sie konnten immer auf Jesu wörtliche Rede noch berufen, wie ein Augenzeugen, Ohrenzeugen. Mhm. Aber als die Apostel gestorben waren, war es nicht mehr so möglich. Auf jeden Fall im zweiten Jahrhundert war es Folgendes. Haben die Kirchenväter sich folgende Gedanken gemacht. Und wie sie auf diesen Tag gekommen sind, das ist schon sehr interessant und auch abenteuerlich. Wir glauben es heute nicht mehr so, aber sie haben es damals so geglaubt. Und zwar, es gab alte jüdische Schriften, die wir nicht in der Bibel haben, die nicht inspiriert sind, also aber die trotzdem von ihrer Tradition herkommen. Und diese Schriften sagen, dass ein Patriarch am gleichen Tag sterben musste oder sollte oder gestorben ist, wie er geboren wurde. Wie sie darauf kommen, weiß ich nicht. Okay. Das ist mir ein bisschen schleierhaft. Ich habe es auch zum ersten Mal gehört, diese Theorie.
Erstmal so eine Hypothese.
So eine Hypothese, ja. Aber sie haben es noch weiter übertragen. Sie haben dennoch noch gesagt, bei Jesus ist es erst recht so. Auch wenn diese Hypothese der Patriarchen nicht immer zutreffen würde, bei Jesus muss es zutreffen. Warum? Weil Jesus vollkommen war, haben sie gesagt. Und die Vollkommenheit Jesu heißt, er war nicht nur vollkommen in seinem Körperlichen, er war also nicht krank und hatte keine Gebrechen, er war nicht nur körperlich, nicht nur vollkommen in seinem Gedanklichen, in seinem moralischen Charakter, sondern er war auch vollkommen in seiner Zeit. Und das heißt, er darf keine angebrochene Zeit gelebt haben. Wenn er jetzt also 33,3 Jahre gelebt hätte, dann wäre dieses 3 eine unvollkommene Zeit und dann wäre er unvollkommen. Und dann, ja, also, aber weil er vollkommen ist, muss auch die Zeit, die gelebt haben, muss also genau sein. Mhm. Also muss er genau dann gestorben sein, wo er ins Leben getreten ist.
Das ist schon eine besondere Theorie.
Das ist eine besondere Theorie, aber das haben sie damals so sich ausgedacht. Ja? Ich weiß nicht, ob genau die Hintergründe, woher die kamen, ist ein bisschen schwierig, aber jetzt haben sie weiter gedacht. Dann müsste er ja eigentlich, wann ist er gestorben? Er ist gestorben an Passa. Und Passa ist ja im Frühling, also um den 1. April rum, also zwischen Mitte März und Mitte April. Irgendwann verschiebt sich ja immer jedes Jahr ein bisschen. Mhm. Gut, dann hätte er also geboren sein müssen an Passa. Aber jetzt haben
weil er am Passa gestorben ist.
Weil er Passa gestorben ist. Ja. Mhm. Aber jetzt haben sie noch weiter gedacht. Die waren noch nicht zu Ende mit ihrer Gedankenkette. Nämlich, sie haben gesagt, ein Mensch kommt nicht dann ins Leben, wenn er geboren wird, sondern er kommt dann ins Leben, wenn er gezeugt wird. Mhm. Also muss Jesus nicht dann gestorben sein, als er geboren wurde an dem Tag, sondern er muss an dem Tag gestorben sein, wo er gezeugt wurde. Also haben sie es weitergedacht, da Jesus am uns, sie haben jetzt Folgendes ausgerechnet. Sie haben gesagt, Jesus ist am Jahr 31 nach Christus gestorben, an Passa. Und das Passa nach ihrer Rechnung war dann im Jahr 31 am 25. März.
25. März 31 war genau. Passa,
ja, okay. Richtig. Und da haben sie es gesagt, an dem Tag, also muss Jesus am 25. März auch gezeugt worden sein vom Heiligen Geist in Maria. Mhm. Und wenn er am 25. März gezeugt wurde, dann kann man 9 Monate weiterrechnen. Und welches Datum kommt man dann? Auf den 25. Dezember. Ja. Und okay. Das war der Ursprung des Datums der Geburt Jesu. Das hat nichts mit dem Sonnengott zu tun gehabt. Das hat nichts mit irgendwelchen heidnischen Dingen zu tun. Das war eine reine Rechnung von den Kirchenvätern des 2. Jahrhunderts. Und erst im 4. Jahrhundert kam das Heidnische ins Christliche hinein. Ja? Mhm. Und das war also 200 Jahre bevor das Ganze passierte. Ja? Und von daher muss man sagen, der Ursprung vom Datum von diesem Weihnachtsfest liegt nicht im Heidnischen, sondern liegt ganz klar in dieser Berechnung der Kirchenväter. Wir tun diese Berechnung und diese, vor allen Dingen diese Annahmen, dass die Vollkommenheit Jesu auch in seiner Zeit sichtbar sein muss, tun wir nicht teilen. Und deswegen glauben wir auch nicht, dass dieser Tag richtig ist. Ja? Vor allen Dingen, weil wir gesehen haben, dass es irgendwann im Oktober gewesen sein muss. Mhm. Ja?
Also jetzt muss man sagen, also sozusagen der 25. Dezember als Geburtsdatum des Sohnes Gottes, wie wir es aus dem alten Babylon schon kennen, also der Tammuz, ist ja schon über 2.500 Jahre vor Christus sozusagen eingeführt. Diesen Tag, den gibt es schon lange im Heidentum, den 25. Der ist aber nicht sozusagen auf die Christenheit übergesprungen, sondern irgendwie parallel
richtig.
Haben die Christen dann über
ganz
so eine krude Theorie gesagt, irgendwie der 25. Dezember müsste eigentlich, weil, also die Zeugung von Jesus und das müsste also eigentlich da gewesen sein. Jetzt kann man sagen, entweder das ist wirklich Zufall, dass es parallel läuft, oder es ist irgendwie bewusst gemacht, aber...
Ich denke, die im 2. Jahrhundert haben sich die Kirchenväter deutlich von den Heiden abgegrenzt. Mhm. Ja? Also ich glaube nicht, dass es da eine Beeinflussung gab, dass sie gesagt haben, wir müssen mal gucken, wie kommen wir auf den 25. Dezember, um das Datum irgendwo zu finden. Ich glaube, dass es nicht so war. Da kommt jetzt der nächste Punkt ins Spiel. Sie haben erstmal nur das als Datum festgelegt. Sie haben das nicht gefeiert. Mhm. Sie haben es nicht gesagt, wir machen jetzt jedes Jahr ein Weihnachtsfest, wo wir Jesu Geburt feiern. Nein, das war nicht. Ja. Aber im 4. Jahrhundert war dann natürlich die Vermischung des Heidnischen mit dem Christlichen, die war natürlich da. Ja? Also deswegen, das ist richtig. Aber es war nicht der Ursprung.
Das ist interessant.
Also, ja? Und von daher können wir nicht sagen, Weihnachten hat heidnischen Ursprung. Das stimmt nicht. Ja? Wie Weihnachten dann gefeiert wurde. Es gab dann im 4. Jahrhundert eine Vermischung. Dann haben sie irgendwann im 4. Jahrhundert haben sie dann gesagt, wo sowieso das Heidnische mit dem Christlichen sich mehr und mehr dann zusammengetan hat.
Das war die Zeit von Konstantin.
Da haben sie gesagt, gut, hier haben wir den 25. Hier haben wir den 25. Also können wir das ja auch übereinander legen. Ja, deswegen ist Christus und der Sol Invictus, ja, das ist ja eigentlich das Gleiche. Und deswegen fing das ja auch an, dass Christus und der Sonnengott sich irgendwo verschmolzen haben. Und auch von der Geburt her war die Verschmelzung da. Ne? Und dann hat man natürlich auch dann die heidnischen Gebräuche in das Christliche, also diese heidnischen Gebräuche der Feier des Sol Invictus, hat man dann auf das Christliche übertragen. Und dadurch war eine Vermischung dann da. Mhm. Und von daher, die war tatsächlich da, von daher hat Weihnachten natürlich heidnische Aspekte und heidnische Dinge, die mit verbunden sind. Ja? Aber der Ursprung, wie gesagt, der hat sich parallel entwickelt.
Mhm. Interessant, weil es ja heute auch so viele Theorien gibt, was alles so gemacht wurde, der Tannenbaum, das Tannengrün und so, also weil auch alte Germanen irgendwelche Tannenbäume oder Tannenzweige verbrannt haben, um Geister auszutreiben. Da wird jetzt immer geguckt, hängt das damit zusammen oder nicht. Ist immer schwer, das zu belegen, schwer, das zu beweisen.
Ja. Man kann auch noch
aber interessant, sehen, dass es sich parallel entwickelt hat.
Genau, man kann noch Folgendes sehen. Es gab einige Kirchenväter, die noch auch im 2., 3., 4. Jahrhundert, die auch noch andere Daten hatten. Also der 25. waren jetzt nicht bei allen Christen einvernehmlich, das ist jetzt das Datum der Geburt. Es gab auch noch einige, die haben das in Mai gelegt, und einige haben es noch woanders hingelegt gehabt. Aber irgendwann, also so am Ende vom 3. Jahrhundert, hat sich das so ziemlich herauskristallisiert, dass die meisten doch den 25. Dezember favorisiert haben. Und noch was sehr Interessantes. Die Kirche in Afrika, vor allen Dingen Äthiopien, wir wissen ja vom Kämmerer, der da vom Philippus getauft wurde, der ging nach Äthiopien und hat da eine christliche Kirche gegründet. Und da war eine sehr starke Kirche, christliche Kirche. Und als dann im 4. Jahrhundert in der römischen Kirche sich die Vermischung ergeben hat zwischen Christen und Heidentum, war die afrikanische Kirche nicht mit dabei, weil sie diese heidnischen Einflüsse abgewehrt haben und sie haben tatsächlich auch den Sonntag nicht übernommen. Die haben bis nach Jahrhunderte später immer noch den Sabbat gehalten. Ja? Als dann nachher im 4., 5. Jahrhundert der Sonntag immer mehr in Europa sich etabliert hat und der Sabbat verdrängt wurde, haben die afrikanischen Christen den Sabbat weiterhin gehalten. Aber sie haben den 25. Dezember als Jesu Geburtstag gefeiert. Ja? Also von daher kann man sehen, da wo die heidnischen Einflüsse nicht waren, wurde trotzdem der 25. Dezember als Jesu Geburtstag angesehen. Und den Sonntag haben sie als heidnisch abgelehnt, aber den 25. haben sie als biblisch gefeiert. Ne? Mhm. Und von daher sieht man, dass also der Ursprung tatsächlich woanders war und auch von der Kirchengeschichte her, von dem weiteren Ablauf, dass die heidnischen Einflüsse in Europa denn mehr die Art und Weise, wie man das gefeiert hat, beeinflusst hat, Aber den Tag selbst hat man auch dort weiter gefeiert, wo die heidnischen Einflüsse nicht waren. Und dann natürlich, denn die heutigen Dinge, die wir jetzt haben, die sind noch nicht so alt. Die sind diesen, ja, 300, 400, 500 Jahre alt. Ja, also es ist noch nicht so alt wie jetzt das ganze Weihnachtsfest. Ja.
Unsere Tradition meinst du?
Unsere Tradition, die wir haben mit dem Fest. Ja, also die Art und Weise, wie man das jetzt feiert. Ne?
Ja, genau. Mit Baum, Geschenke und richtig. Kranz und was man alles so hat. Das gab es damals nicht.
Das gab es alles damals nicht. Ja, ja.
Das ist so, okay. Das führt mich übrigens dazu, zu der Frage, wie gehen wir damit um, also mit Weihnachten. Was würdest du sagen, sollen wir es feiern oder nicht? Ich meine, wir wissen jetzt, es ist irgendwie zwar christlichen Ursprungs, wenn auch ein bisschen komisch entstanden. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ein heidnisches Fest oder eine Vermischung. Das macht ja vielen Geschwistern echt Sorgen. Also feiere ich dieses Fest oder feiere ich dieses Fest nicht? Damit haben wir uns ja auch schon mal auseinandergesetzt, jeder von uns. Wie gehen wir damit um? Wir können ihm ja kaum entkommen bei dem, was in der Welt ist.
Ja. Deswegen, weil das so zwiespältig ist, haben wir als Eventgemeinde offiziell auch eine ganz klare Position dazu. Wir sagen, es ist kein offizielles christliches Fest.
Weihnachten.
Also wir haben das nicht in unserem Kalender drin stehen, jede Gemeinde feiert jetzt Weihnachten und muss jetzt Weihnachtsgottesdienst und Weihnachtsfeier machen. Ja? Haben wir nicht, weil wir sagen, es ist nicht biblisch geboten. Ja? Mit Taufe und Abendmahl natürlich, aber nicht mit Weihnachten. Und weil es aber jetzt auch durchaus ja christlichen Ursprung hat, nämlich es ist die Geburt Jesu, das Datum hat einen christlichen Ursprung, auch wenn es, wir wissen, es ist nicht richtig, sagt man, es ist jedem freigelassen, es ist auch nicht verboten, es ist nicht Sünde, das zu feiern, es ist nicht verboten. Ja, es ist nicht verboten, dass man im Dezember an Jesu Geburt denkt. Ne? Deswegen sagen wir als Eventgemeinde offiziell, es ist jedem selbst freigegeben, ob er und wie er das feiert und auch jeder Gemeinde. Man sagt auch, jede Kirchengemeinde darf selbst entscheiden, jede Ortsgemeinde, ob sie jetzt eine Eventfeier macht oder ob sie jetzt eine Weihnachtsfeier macht oder wie auch immer. Ne? Natürlich können wir sehen, dass in Gebieten, wo die Anpassung an andere Kirchen stärker ist, natürlich auch die Tendenz, sich in der Art und Weise, wie man Weihnachten feiert, sich von den Kirchen jetzt abzuschauen, auch stärker da ist. Und in Gegenden, wo man sich eher von den anderen Kirchen absondert, das nicht so stark ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade auf den Eventgemeinden, die sagen wir mal, mehr bibeltreu konservativ sind, hat Weihnachten dafür mehr einen Touch der Evangelisation bekommen. Dass man sagt, vor allem in den westlichen Ländern, die meisten Christen, die große Mehrheit der Christen, 90% würde ich fast sagen, die in den großen Kirchen sind, gehen nur ein- oder zweimal im Jahr in den Gottesdienst. An Weihnachten und an Ostern. Und sonst sind sie nie. Und die praktizieren ihren Glauben nicht. Und dann sagt man, warum, wenn sie an den Tagen in die Kirche gehen, warum sollen wir da nicht einen Gottesdienst anbieten, dass sie in unsere Kirche kommen? Ja, und dann können sie bei uns noch etwas anderes hören, als was sie nur dort in diesen Kindern. Also die machen ja meistens auch nicht nur, dass sie über irgendwelche Jesuskindlein sprechen, ja, sondern dass sie dann noch ein bisschen mehr Botschaft damit verbinden. Ja? Nämlich, dass die Leute auch etwas hören, was sie auch wenn sie nur ein Gottesdienst im Jahr da sind, dass sie etwas hören, was ihr Leben verändern kann, dass sie auch ihr Leben Gott übergeben. Ja? Und auch vor allem auf Jesu Wiederkunft, das ist ja die ideale Brücke. Jesu erstes Advent, Jesu zweites Advent. Ja? Mhm. Das kann man bei jedem Advent unglaublich schön eine Brücke schlagen. Ne? Und das ist ja genau, was unser Name sagt, Adventisten. Ja? Und jemand hat mal gesagt, wie könnt ihr Adventisten die Adventszeit verschlafen, ja? Wenn es in eurem Namen schon drin ist. Ja? Und das heißt, wir können es missionarisch nutzen, um als Adventisten die Adventszeit zu zeigen, wir glauben an Jesu Wiederkunft. Ja? Und das kann man in der Adventszeit besonders verkündigen natürlich. Ne? In dem Sinne ist sicherlich das auch eine Sache, was man missionarisch sehr gut verknüpfen kann. Und natürlich im privaten Kreis, ob das man zu Hause in der Familie feiert, das muss jeder selbst wissen. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Deutschland über viele Jahrzehnte üblich war, Weihnachten zu feiern in der Familie, auch mit Tannenbaum und allem drum und dran. Ich weiß, dass es in Russland, in den Russlanddeutschen, dass es da nicht üblich war und auch Osteuropa in vielen. Ja? Und die haben das dann sogar gesagt, das ist unchristlich und unbiblisch. Ja? Und als sie rübergekommen sind und haben gesehen, in Deutschland, da feiern die Adventisten alle zu Hause mit Tannenbaum Weihnachten, da ist für manche eine Welt zusammengebrochen. Ne? Aber das sind halt auch so ein bisschen adventistische Traditionen, die es gibt, ja? Die jetzt nicht biblisch sind, dann kann ich sagen, so oder so. Mhm. Und da denke ich, da sollte man jedem das selbst die Entscheidung überlassen, wie er das handhabt.
Okay. Also es gibt sozusagen, von der Gemeinde her gibt es keine Auflage. Man muss es feiern, man soll es nicht feiern. Die Kirchen sind bewogen, das dahin, oder dahin zu entscheiden, dass jede Gemeinde frei, das zu halten oder auch nicht. Und jedes Glied ist auch frei, das zu Hause zu feiern oder es nicht zu feiern. Mhm. Es gibt also keine einheitliche Regelung.
Ja. Wir hatten zum Beispiel in der vorigen Gemeindebezirk, wo ich war, da haben wir immer eine Adventfeier gemacht. Mhm. Aber da haben sich irgendwann einige an dem Wort Adventfeier gestört, weil sie sagten, warum, wir feiern kein Advent, ja? Weil wir nicht an Weihnachten und an das alles nicht mitmachen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nennen wir es halt Gemeindefeier. Ja? Ja. Von daher haben wir gesagt, nehmen wir Rücksicht drauf, ja? Weil das vielleicht manche stört. Ne? Aber prinzipiell habe ich damit kein Problem.
Ja. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass Geschwister aus anderen Gemeinden auch schon eine Meinung darüber haben, wie wir es halten sollen. Also ich weiß zum Beispiel in der evangelischen Kirche, also es wurde uns gesagt, es wäre doch schön, wenn ihr auch Adventsfeier anbietet, wenn ihr ein Adventskonzert habt, wenn ihr ein Weihnachtsfest macht. Ja. Wenn uns zum Beispiel Zeugen Jehovas uns gesagt haben, macht das bloß nicht, ja. Stellt euch keinen Baum auf, macht da keinen Tannengrün rein, ist alles heidnisch. Also auch die Geschwister in anderen Gemeinden sozusagen haben eine ganz gespaltene Meinung dazu.
Ja, richtig.
Und irgendwo dazwischen stehen wir.
Genau.
Ja. Jetzt haben wir uns über die darüber unterhalten, sozusagen, wie wir es feiern sollen oder nicht feiern sollen. Also können wir festhalten, das soll jedem selbst überlassen sein, was er damit macht, wie er es macht. Haben wir irgendeine Idee sozusagen von unseren Pionieren, also so die Zeit von vielleicht sogar von Miller oder Bates oder vielleicht sogar von Ellen White, haben wir irgendwie eine Idee, wie die damals mit diesem Fest umgegangen sind? Denn die hatten ja das gleiche Problem. Die standen ja auch irgendwie am 25. Ja. Dezember vor dem Weihnachtsfest.
Ja.
Und in ihrem Land, also damals in Nordamerika, also in den USA, das wurde überall gefeiert.
Ja, wurde überall gefeiert.
Ja, jetzt stehen sie dazwischen. Ja, weißt richtig. Du, wie die sich entschieden haben?
Und es war so, die Pioniere waren natürlich in ihrer Tendenz immer so, dass sie gesagt haben, was die großen Kirchen machen, ist nicht gut. Ja, die haben sich abgegrenzt von den Kirchen. Mhm. Also haben sie auch alles Kirchliche auch abgegrenzt. Ja? Und von daher waren sie auch prinzipiell skeptisch gegenüber Weihnachten. Und weil sie auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, war interessant, dass Ellen White noch einiges dazu gesagt hat. Ja? Und gerade so in den 1880er Jahren hat sie, wahrscheinlich war die Diskussion zu dem Zeitpunkt ziemlich stark gerade, und da gab es auch einige, die sehr stark gesagt haben, wir dürfen es nicht feiern, weil es heidnisch ist, hat sie, denke ich, von Gott einige Botschaften bekommen und auch einiges geschrieben dazu, was sehr interessant ist. Ja? Und wo viele, die sehr stark sich gegen Weihnachten aussprechen, wenn sie das lesen, meistens sagen, das müssen Fake News sein. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das in ihrer Vorstellungskraft nicht reinpasst. Ja? Aber ich denke, wenn Ellen White etwas schreibt, dann sollen wir nicht nur uns das rauspicken, was uns passt, sondern dann müssen wir alles akzeptieren, was sie geschrieben hat. Ne? Hm. Interessant ist, genau, und zwar sie schreibt nämlich, Weihnachten ist ein Fest, was nicht unbedingt, wie wir auch eben schon mal, wie du eben schon gelesen hast, was vom Datum nicht unbedingt richtig ist. Aber sie sagt, es ist nicht verkehrt, es zu feiern. Es ist sogar gar nicht, sie sagt sogar, es ist sogar gut, wenn wir Weihnachten feiern würden. Ja? Und sie nennt auch die Gründe, warum es gut ist. Aber es ist Folgendes, ganz kurz dazu. Man hat 1952 ein Buch herausgegeben in den USA vom Ellen White Estate, das nennt sich Adventist Home. Und zwar, Ellen White hat beauftragt, dass nach ihrem Tod man so eine Art Kompilation zusammenstellen soll. Das heißt, dass man aus ihren Schriften, sie hat ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben, aus ihren Schriften zu bestimmten Themen alle Aussagen zusammenfasst und dann neu veröffentlicht. Mhm. Ja, so haben wir sehr viele Themenbereiche, ob das über Ernährung ist, ob das über Erziehung ist oder ob das auch jetzt über adventistische Zuhause. Ja? Und in diesem Buch hat man das zusammengefasst und da hat man auch ein Kapitel, Kapitel 77 nämlich, über Weihnachten. Alle ihre Aussagen über Weihnachten, meistens aus diesem Review and Herald, zusammengefasst und aufgeschrieben.
Im Adventist Home.
In dem Buch
das heißt, Adventist Glück Home. Fängt zu Hause an.
Ganz genau. Und das Buch heißt auf Deutsch, Glück fängt, das hat man dann da übersetzt auf Deutsch.
Da gibt es ein Kapitel, das heißt Weihnachten.
Genau. Und jetzt ist es Folgendes, die Deutschen haben dieses Buch übersetzt und sie haben dieses Kapitel rausgestrichen. Sie haben das einfach nicht übersetzt. Ja, das gibt es nicht im Deutschen, das Kapitel. Deswegen hatten wir im Deutschen bis vor kurzem keine der Aussagen Ellen über Weihnachten. Gab es nicht, nirgendwo. Hm. Ja? Und ich habe dann, als ich das dann entdeckt habe, ich habe dann im Englischen geguckt und dann habe ich gefunden Adventist Home. Und da habe ich gedacht, das gibt es auf Deutsch auch. Und da habe ich das Buch genommen, Glück fängt zu Hause an. Das haben sie übrigens in den 50er Jahren haben sie es übersetzt und rausgebracht im deutschen Verlag. Und ich gucke an, das Kapitel 76 war da, Kapitel 78 war auch dann da. Das war Kapitel 77 dann geworden. Aber das Kapitel dazwischen, Weihnachten, fehlt komplett. Ja. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie das damals gestrichen haben. Aha. Wahrscheinlich haben diejenigen, die es übersetzt haben und die Herausgeber oder der Verlag oder die Gemeinschaft, ich weiß es nicht, irgendwie gedacht, Ellen Mays Aussagen sind zu gefährlich oder sind nicht ihrer Meinung gewesen. Und haben sie gesagt, gut, streichen wir es halt. Ne? Aber das ist natürlich nicht in Ordnung. Ne? Denn hätten sie damals diese Aussagen Ellen Mays in diesem Buch mitveröffentlicht, dann hätten wir heute in Deutschland einen sehr viel entspannteren Umgang mit dieser ganzen Sache. Denn was sie sagt, das ist wirklich, wirklich sehr ausgewogen und sehr gut.
Das ist echt interessant, das zu hören. Ich habe alle meine Sachen, also wo ich studiert habe, also was hat sie geschrieben, gerade zu Weihnachten? Ich habe immer im Review in Herald gelesen, genau, und habe mir die Aussagen immer zusammengesucht.
Genau.
Weil ich habe da nie reingeguckt in das Englische.
Richtig, ganz genau.
Da gibt es ein ganzes Kapitel.
Ja.
Welche Aussagen trifft sie da, also in diesem Kapitel, über Weihnachten und wie wir es
genau halten sollen? Sie sagt, es ist ein Fest der Familie, es ist ein Fest der Liebe, es ist ein Fest, der anderen Gutes zu tun. Und in diesem Sinne sollen wir das Fest feiern. Sie sagt sogar, es ist gut, das zu feiern. Sie sagt, wir brauchen Anlässe, um auch zusammenzukommen als Familie. Wir brauchen Anlässe, uns gegenseitig Gutes, Schönes, Liebevolles zu sagen und unsere Liebe zu zeigen. Sie sagt, was nicht gut ist, sie verurteilt einiges am Weihnachtsfest, und zwar wie man das feiert. Es war damals zu ihren Zeiten schon so, dass Weihnachten sehr stark kommerzialisiert wurde. Das heißt also, sehr viele Geschäfte damit gemacht wurden, und sagt sie, das ist nicht gut. Und sie sagt auch, was nicht gut ist, dass vor allen Dingen Kinder dahin erzogen werden, dass sie nur darauf schauen, was bekomme ich. Mhm. Ja? Und das ist auch bei uns so ein bisschen das Problem, ja? Dass man überlegt, dass man guckt, die Kinder überlegen, was kann ich mir wünschen zu Weihnachten und was kriege ich alles? Und ich kriege eine Eisenbahn und ich kriege eine Puppe und ich kriege das und ich kriege jenes. Ja? Und die Kinder fixieren sich sehr stark auf das, was sie alles kriegen. Und das sagt Ellen White, das ist nicht gut. Ja? Denn die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Und in diesem Sinne, Weihnachten zu feiern, dass man mehr nimmt als gibt, das verurteilt sie. Mhm. Und deswegen sagt sie, wenn wir Weihnachten feiern, sollten wir es so feiern, dass wir vor allen Dingen überlegen, was können wir Gutes tun. Sie hat sich zum Beispiel gesagt, wir sollten uns überlegen, zum Beispiel mit unseren Kindern an Weihnachten, alte Leute zu besuchen, ausgestoßene, einsame Menschen besuchen und ihnen Gutes, ihnen Geschenke mitbringen, und da einfach uns ihnen zuwenden. Das heißt also, dass Weihnachten für uns etwas ist, wo man anderen Menschen eine Freude macht.
Mhm. Interessanter Ansatz, ne? Also es ist wirklich so, also ich kenne das auch als Kind, man hat überlegt, was wünscht man sich zu Weihnachten.
Richtig.
Aber nicht überlegt, was kann ich einem anderen Gutes tun.
Richtig,
an dem.
Genau.
Das ist ein interessanter Umgang damit.
Ja, ja, ja.
Jetzt ist es ja so, in den Gemeinden, ich weiß, es gab auch Diskussionen darüber, auch die Frage, wie haben unsere Pioniere das gemacht, wie halten wir das? Also die Frage zum Beispiel, ob wir uns denn Weihnachtsbäume aufstellen, ob wir da mitmachen, weil die Frage ist ja sozusagen, kommt das jetzt aus dem Heidnischen? Also hat das wirklich den Ursprung in der germanischen Nadelbaumverbrennung, um böse Geister abzuwehren? Oder hat das irgendwie einen anderen Grund? Weiß man nicht genau. Ich weiß, da gibt es viele Forschungen drüber und Überlegungen, wo das alles herkommt. Ja. Wie haben die Pioniere das gehalten mit den Weihnachtsbäumen?
Es ist so, damals gab es auch diese Diskussion darüber. Ich würde sagen, dass der Weihnachtsbaum oder Tannenbaum, besser gesagt, genommen wurde, um als Weihnachtsbaum zu fungieren, hat natürlich die Funktion, weil er grün war. Und im Dezember gibt es keine anderen Bäume. Ja? Also wenn ich mir da eine Birke reinstelle, ja, dann hat die im Dezember keine Blätter mehr. Ja? Dann wird es also natürlich...
Ein bisschen trostlos.
Ja, genau, richtig. Ja. Von daher, aber da hat auch Ellen White was Deutliches zugesagt. Sie hat gesagt, und das ist natürlich wieder auch ein Zitat, auch Adventist Home, ja? Das ist auch in dem Review and Herald von dem zusammengefasst. Ja? Sie sagte, es wäre gut, muss man eben gerade gucken, wir haben irgendwo das, hast du das hier auch
mit? Also ich habe eins aus dem Review and Herald.
Ja, genau, das ist auch in dem, genau, hier.
Am 9. Dezember 84.
Ja, genau. Sie sagt Folgendes, weil nun der 25. Dezember als Geburtstag von Christus beachtet wird, wird es eine schwierige Sache sein, über diesen Zeitraum hinwegzugehen, ohne diesem eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Das kann einem guten Zweck dienen. Es folgen den Anweisungen, um sündige Amüsement zu meiden. Also das heißt, um einige Dinge, die nicht gut sind, die mit Weihnachten verbunden sind, dass man das nicht tun sollte. Dann sagt sie weiter, wenn Weihnachten kommt, sollten Eltern nicht den Standpunkt einnehmen, dass ein Evergreen, sie meint damit ein immergrüner Baum, also ein Weihnachtsbaum, der innerhalb der Kirche zur Freude der Schüler, der Sabbatschule aufgestellt wird, Sünde ist. Denn es kann zu einem großen Segen gemacht werden. Lenkt ihre Gedanken auf Taten der Nächstenliebe und Wohltätigkeit. Niemals sollte Zerstreuung der Sinn und Zweck weihnachtlicher Zusammenkünfte sein. Weihnachten rückt näher. Mögt ihr alle Weisheit erhalten, um es zu einer besonderen Zeit zu machen. bringt die Geschenke, mit denen ihr euch gewöhnlich gegenseitig beschenkt, ins Schatzhaus des Herrn. Befestigt die kleineren Geschenke am Weihnachtsbaum in der Gemeinde. Der Evergreen, also der Weihnachtsbaum, sollte das heilige Werk Gottes und seine Wohltaten uns gegenüber zeigen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Ende eines neuen Jahres. Sollten wir diese Festtage nicht nutzen, um Gott unsere Gaben darzubringen? Ich kann nicht von Opfern sprechen, da wir ja nur das zu Gott zurückbringen, was ihm bereits gehört und was er uns nur so lange anvertraut hat, bis er es zurückruft. Gott wäre sehr erfreut, wenn zu Weihnachten jede Gemeinde einen Weihnachtsbaum hätte, wo jeder seine Gaben anhängen könnte, große und kleine, für die Gotteshäuser. Also sie sagt, Gott wäre erfreut, wenn in jeder Gemeinde ein Weihnachtsbaum steht. Natürlich, diese Aussage heißt nicht, das machen wir in jeder Gemeinde einen Weihnachtsbaum. Sie sagt nicht, Gott freut sich, wenn in jeder Gemeinde der Baum steht. Manche, also es gibt darüber auch wieder Streit. Manche sagen, das ist heidnisch, das dürfen wir nicht. Manche sagen, guck, Ellen White sagt es, also machen wir einen Weihnachtsbaum jetzt. Aber sie sagt, nein, es wäre gut, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, der dann aber auch mit den Geschenken für andere geschmückt wird. Also nur den Weihnachtsbaum aufzustellen, ist auch nicht nach ihrem Sinne. Sondern sie sagt, wenn, dann müssten wir das so machen, dass wir da Geldgeschenke, sagt auch an anderer Stelle, sagt sie, wir sollten dort Geldgeschenke für Arme aufhängen oder auch Geschenke für die Mission, für das Werk Gottes, dass wir unsere Gaben Gott bringen. Und wenn das so gemacht wird in einer Gemeinde, dann ist es doch gut, wenn ein Weihnachtsbaum da steht. Ja.
Das ist interessant. Ne? Ich habe also genau das Zitat, das hatte ich mir auch rausgesucht. Ich muss das auch dreimal lesen, bis ich geglaubt habe. Also dass dieser Weihnachtsbaum hatte für mich sozusagen lange Zeit so einen ganz heidnischen Hintergrund. Ich immer gedacht habe, also das können wir nicht in die Gemeinde stellen. Das ist kurios. Ja.
Und aber die Einstellung, die sie hat, ist hochinteressant. Und deswegen, Gott verurteilt, ich denke, Gott spricht ja durch sie hier, Gott verurteilt nicht, dass wir Weihnachten feiern, sondern wie wir es feiern. Und das ist ganz wichtig. Ja? Mhm. Und zwar, es wird oftmals ein Text gebraucht in Jeremia Kapitel 10, um den Weihnachtsbaum damit zu sagen, ja, guck, hier haben wir ja die Beschreibung, dass wir keinen Weihnachtsbaum aufstellen dürfen, dass es Sünde ist. Ja, der wird oftmals gebraucht, dieser Text in Jeremia 10, Vers 1 bis 5. Dort heißt es, höret, was der Herr zu euch redet, ihr vom Hause Israel. So spricht der Herr, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn ihre Götter sind alle nichts. Man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit einem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden. Und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie nicht tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Und hier sagt man, guck hier, man soll nicht in den Wald gehen, einen Baum abhauen und das dann irgendwo es schmücken mit Silber und Gold. Also Weihnachtsbaum mit Silber und mit Lametta geschmückt und das soll man nicht aufstellen. Also das wird man, diesen Text, der wird sehr häufig zitiert, um zu sagen, Weihnachtsbaum ist nicht Gott gewollt, es ist Sünde, es ist verboten.
Lass mal kurz zwischenfragen, welche Übersetzung hast du?
Das ist Luther-Übersetzung.
Ah, Luther, bei mir ist es ein bisschen anders in der Stadt.
Ja, ja, genau, so. Richtig. Mhm. Ja. Das heißt, aber dieser Text ist nicht dafür zu gebrauchen. Denn erstens, diese Tradition von einem Weihnachtsbaum gab es damals noch nicht. Gut, da sagen die anderen, ja, das hat Gott schon vorausgewusst, dass es kommen wird. Also hat er damals schon das verurteilt. Aber auch der Zusammenhang zeigt ganz deutlich, es ist nicht möglich. Denn es geht erstens darum, dass man nicht einen Baum einfach so, wie er ist, sich ins Haus stellt, sondern es geht darum, dass man einen Baum fällt, wie er steht, und dann daraus, der Bildhauer, daraus ein Götzen schnitzt. Mhm. Und wenn er daraus ein Götze geschnitzt wird, heißt das, dann ist das nicht mehr ein Baum mit Zweigen, sondern dann ist das ein Götze geworden. Mhm. Ja, also ein geschnitzter Götze, die aus Holz geschnitzt sind. Mhm. Ja? Und von daher, und dann sagt Gott auch nicht, wir sollen es nicht, und dann muss man diesen Götzen noch annageln, damit der Götze nicht umfällt. Ne? Also mit anderen Worten, der Götze ist an sich, hat keine Kraft. Mhm. Der Götze ist tot. Das ist nur ein Stück Holz und ist nicht mehr. Ja? Deswegen sollen wir es nicht anbeten und auch nicht, weil sie glauben, dass diese Götzen dann besondere Kräfte haben über irgendwelche Dinge. Deswegen haben die Menschen Angst gehabt vor diesen Götzen auch. Deswegen sagt er auch, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können keinen Schaden tun und können auch nichts machen, weil es nur Holz ist und nicht lebendig. Also es geht darum, dass wir keine Götzenbilder anbeten sollen. Mhm. Ja? Und nicht, es geht ja nicht um Weihnachtsbaum.
Also hier machst du einen Unterschied zwischen, das eine ist sozusagen der Schmuck unserer Wohnung und das andere ist ob wir Dinge anbeten, ob das jetzt irgendwelche Ikonen sind oder Götzenbilder, die wir uns schnitzen oder hinstellen oder irgendwelche Glücksbringer, die wir haben. Das ist ein Unterschied zum Schmuck des Hauses. Ganz genau,
ja. Deswegen, es geht hier, das war damals nicht Tradition bei den Heiden, zu dem Zeitpunkt, als Jeremia das gesagt hat, dass sie sich Weihnachtsbäume hingestellt haben und die mit Kugeln geschmückt haben. Das war nicht, und es ging ja ganz klar um Götzenbilder, ja, Götzenanbetung. Naja. Und es spricht nichts dagegen, wenn man sich irgendwo im Sommer irgendwelche schönen Blumen irgendwo in die Wohnung stellt. Und es ist auch nichts Böses, wenn man sich im Winter grüne Zweige in die Wohnung legt, ja, weil man es auch dann schön hat und schön geschmückt ist. Ja. Oder auch ein Baum, man hat auch andere, vielleicht irgendwelche Gummibäume zu Hause stehen. Ja, und das ist ja auch nicht verboten, auch einen Weihnachtsbaum hinzustellen. Ja. Mhm.
Es kommt ein bisschen auf die Motive an.
Genau.
Vielleicht abschließend noch, ganz kurz, wenn wir darüber sprechen, also was haben die Pioniere gemacht und wir sehen ja, wie sie damit umgegangen sind, auch was Ellen White hier schreibt, dann vielleicht jetzt auf unsere heutige Zeit bezogen, was können wir denn aus dem Fest machen? Also was könnten wir jetzt als Christen über diese Feiertage tun? Wir wissen, die Welt, da ist viel kommerzieller Nutzen sozusagen davon, wenn auch jetzt gerade weniger durch die Lockdowns. Aber das war sozusagen, das ist aus dem Fest geworden. Wir kennen natürlich all diesen Coca-Cola-Weihnachtsmann und diese ganzen Dinge, die jetzt kommen. Wie können wir denn dieses Fest begehen, also in richtiger Art und Weise?
Ja, das sind wieder zwei verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, auf der privaten Ebene ist es durchaus gut und angebracht, wenn man als Familie zusammenkommt. Und zwar als Großfamilie. Natürlich ist dieses Jahr wegen Corona nicht so möglich, aber es ist eigentlich schade. Weil es ist wichtig, dass man auch als Großfamilie, also jetzt nicht nur die eigene Hausstand oder die eigenen Eltern vielleicht noch, sondern auch die Geschwister und Neffen und Nichten und Onkel und so, also diese Großfamilie, dass man da zusammenkommt. Mhm. Ich denke, entscheidend ist jetzt nicht, ob man sich Geschenke macht oder ob man jetzt, ja, sondern dass man einfach sich begegnet und dass man Zeit miteinander verbringt, Gemeinschaft pflegt. Weil man nur zusammenhalten kann, wenn man nur Liebe zeigen kann und sich austauschen kann, wenn man sich trifft. Und Weihnachten ist immer eine gute Gelegenheit. Das ist ein Fest der Familie, ein Fest der Liebe, wo man das auch nutzen sollte in dieser Richtung. Deswegen die guten Dinge. Man muss sich überlegen, was an Weihnachten ist gut und was ist nicht gut. Mhm. Die guten Dinge können wir übernehmen, können wir machen. Ja? Der Kommerz, der Stress, das sollen wir nicht machen. Ja? Und auch immer nur überlegen, was kann ich selber alles kriegen, sondern ja. Das Zweite ist, wie kann ich Weihnachten nutzen, um auch Gott zu danken für die Segnungen des Jahres. Denn es ist ja das Ende des Jahres. Und so wie Ellen White gesagt hat, am Ende des Jahres ist es gut, dass man darüber nachdenkt, wie hat Gott mich gesegnet im vergangenen Jahr und wie kann ich ihm auch mich erkenntlich zeigen. Wie kann ich das zeigen, dass ich das schätze, dass er mich gesegnet hat. Ja, deswegen ist Weihnachten auch ein Tag des Nachdenkens über Gottes Güte, über Gottes Segen, über Gottes Gnade.
Was würdest du sagen zu dem Brauch der Geschenke? Also ich meine, es ist ja üblich, dass man sich an Weihnachten gegenseitig Geschenke macht, aber die werden immer größer und immer umfangreicher und so. Hältst du diese Tradition für gut und für weiterführbar oder würdest du sie ablehnen?
Ja, ich denke, es ist gut. Die Frage ist wieder nur, worauf lege ich meinen Schwerpunkt? Möglichst viel zu bekommen. Der Grundsatz Jesu lautet, geben ist seliger als nehmen. Mhm. Und ich denke, es ist generell gut, auch zum Geburtstag, wenn man sich überlegt, wie kann ich dem anderen etwas Schönes schenken. Denn Geschenke sind ein Ausdruck von Liebe. Wenn ich nur Geschenke mache und überlege, was hat der andere mir geschenkt und ich muss jetzt ein größeres Geschenk machen, und um das irgendwo abzuwägen, das ist, denke ich, nicht die richtige Motivation. Aber zu überlegen, wo hat der andere ein Bedürfnis? Mhm. Wo hat er irgendetwas, was er gerne hat oder was er gerne hätte? Und Geschenke müssen ja nicht immer nur etwas Materielles sein. Ich kann jemandem auch meine Zeit schenken. Ja? Oder ich kann ihm irgendwo eine Hilfeleistung schenken, dass ich aufschreibe, hier, komm, ja? einmal den Dachboden aufräumen. Ne? Kann ich ihm schenken, ja? Also von daher, also irgendetwas Gutes tun. Ne? Und da geht es auch wieder mehr darum, was kann ich anderen geben, als die Frage, wie kann ich möglichst viel für mich absahnen. Ja? Mhm. Und da natürlich auch für Kinder. Kinder kriegen auch gerne Geschenke. Aber weil bei Kindern schnell denn der Eindruck kommt, je mehr Geschenke, desto besser für sie, ist es für Kinder auch gut, dass man mit ihnen zusammen überlegt. Kinder machen übrigens auch gerne selber Geschenke. Und das kann man bei Kindern stärken, dass man sagt, wie können wir anderen eine Freude machen? Ja, dass man überlegt, wie können wir Opa Heinz und Tante Emma, ja, wie können wir denen eine Freude machen? Ja? Mhm. Oder vielleicht, wie können wir unseren Nachbarn eine Freude machen? Vielleicht kann man ein Kärtchen malen und vielleicht einen Bibeltext dazu schreiben. Ja? Und das den Nachbarn vorbeibringen. Ne? Manchmal so über selbstgemachte Sachen, gerade von Kindern, freuen sich Erwachsene viel mehr als über irgendwelche teuren Sachen. Mhm. Ja? Weil die persönlich sind, vom Herzen kommen. Oder Ellen White sagt sogar auch, es wäre gut, auch an Weihnachten, dass wir uns Bücher schenken. Es gibt gute christliche Bücher und sie sagt, wir sollten die Gelegenheit wahrnehmen, wenn wir uns schon was schenken, dass wir uns sinnvolle Sachen schenken. Also nicht irgendein Firlefanz, was dann man sowieso wieder wegwirft oder kein Mensch brauchen kann, mhm. aber sowieso schon alles haben, sondern gute Bücher, die tatsächlich einen Wert haben für unsere Kinder oder auch für unsere Nachbarn oder für unsere Freunde. Ne? Dass die uns, wenn wir ihm im Jahr ein Buch schenken, ein christliches Buch, dann denken die meisten, ja, will der mich jetzt bekehren oder will der mich fangen? Ja, ist ein Trick dabei. Aber wenn wir an Weihnachten ihm was schenken, den Nachbarn, mhm. dann ist das nicht irgendwie mit irgendeinem Hintergedanken, sondern weil man sich sowieso was schenkt, kann man dem anderen auch ein Buch schenken.
Dann, gerade ne? was Christliches.
Mhm. Was Christliches. Und damit hat man gleich das Schenken mit der Botschaft verknüpft, mit der Mission verknüpft. Ja? Also von daher kann man immer überlegen, wie kann man aus dieser Tradition etwas Gutes machen.
Das ist ein schöner Gedanke. Ich habe das in Review and Herald gelesen. Da heißt es, tausende Dollar werden unnötig jedes Jahr in Geschenke ausgegeben. Das bedeutet einen Verlust für Gott, Verlust für sein Werk. Nun, Brüder, lasst uns zu Weihnachten besondere Anstrengungen unternehmen, um mit Geschenken und dankbaren Opfer vor den Herrn zu treten. So wie das Geschenk von Jesus Christus als Erlöser für die Welt. Gebt nichts unnötig aus. Ich würde die Gewohnheit, zu Weihnachten und Neujahr Geschenke zu machen, nicht verurteilen. Es ist richtig, sich gegenseitig Zeichen der Liebe und Anerkennung zu geben, wenn wir dabei Gott, unseren besten Freund, nicht vergessen. Finde ich schön, wie sie das schreibt. Ne?
Also ja, genau. Und dann hat sie noch das weitere Zitat, auch im gleichen Review and Herald vom 9. Dezember 1884, wo sie sagt, unsere Geschenke sollten so sein, dass sie für den Empfänger einen echten Nutzen bringen. Ich würde solche Bücher empfehlen, die dabei helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen. Oder die unsere Liebe für die darin enthaltenen Prinzipien erhöht. Gebt etwas weiter, das während dieser langen Winterabende gelesen werden kann. Viele haben keine Bücher oder andere Veröffentlichungen über die gegenwärtige Wahrheit. Hier gibt es ein großes Feld, wo Geld sicher angelegt werden kann. Es gibt viele Kinder, die mit Lesestoff versorgt werden sollten. Viel Kleingeld wird gewöhnlich für Süßigkeiten und nutzloses Spielzeug ausgegeben, wofür man guten Lesestoff kaufen kann. Kinder brauchen richtige Lektüre. Also, sie sagt nicht, macht keine Geschenke, sondern sie sagt, überlegt, ja, ob manche Geschenke für Kinder, wo man viel Geld ausgibt, Süßigkeiten, die sowieso ungesund sind, gute Bücher, ja. Und noch die zweite Ebene, das ist die Gemeinde. Was kann die Gemeinde machen? Ja? Ich denke, die Gemeinde kann auch Weihnachten, die Adventszeit nutzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Was, denke ich, sich in Deutschland mittlerweile sehr als Tradition so durchgesetzt hat, dass man eine Adventfeier macht. Wo man zusammenkommt, wo man geistliches Wort hat, wo die Kinder geschenkt bekommen, wo man zusammenkommt zum Essen. Am besten, wenn man auch gesundes Essen dann natürlich auch dabei hat. Und dann kann man auch gleich da wieder ein Zeugnis sein. Aber dass man zusammenkommt und dass es auch eine besondere Atmosphäre hat. Und dass man auch dann zusammenkommt, um sich auch dann gute, liebe Worte zu sagen. Das ist auch ein bisschen, wir brauchen in der Gemeinde auch, ja, wir sind sehr stark in der Frage der Theologie, in der Lehre. Aber wir sind manchmal sehr schwach in der Frage der Beziehungen, gerade in Deutschland. Und wir müssen Gelegenheiten der Gemeinde geben, dass sie auch Beziehungen pflegen kann. Das ist in Corona-Zeiten ist wieder schwierig geworden. Aber umso mehr müssen wir es tun. Nämlich, dass man zusammenkommt, um miteinander zu reden. Sich persönlich zu begegnen. Sich auszutauschen. Und gerade solche Adventsfeiern sind eine ideale Gelegenheit dazu. Oder auch, ob das jetzt eine Gemeindewanderung ist. Oder eine Gemeindefreizeit ist. Oder ob das Potluck ist. Oder das sind alles Gelegenheiten, wo man zusammenkommt und zu reden. Und das ist etwas, das ist so wichtig für die Gemeinde. Mhm. Und natürlich kann man zu solchen Eventfeiern auch Gäste einladen. Wir haben meistens die meisten Gäste vom ganzen Jahr bei der Eventfeier. Ja? Mhm. Weil dann auch die Angehörigen mitkommen. Manchmal tun die Kinder irgendwas aufführen, was vorführen, wo dann auch die Eltern und die Angehörigen, die Tanten und Onkel mitkommen. Ja? Und alle freuen sich dann darüber. Ja? Und auch die Botschaft, die man dann bringt, jetzt nicht eine 1,5 Stunden Predigt ist, oder ein Vortrag ist, sondern da ist vielleicht eine Andacht von 20, 25 Minuten, was natürlich, denke ich, auch wieder eine Gelegenheit ist, ich nutze solche Gelegenheiten natürlich auch immer, Aufrufe zu machen, ne? Mhm. dass die Menschen auch darüber nachdenken, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Ja, und wenn wir schon jetzt hier an Jesu Geburt denken, dann sollen wir es auch so machen, dass es auch für uns einen Nutzen hat, nämlich dass wir unser Leben Gott übergeben. Ja.
Schön. Und auf die Art und Weise können wir das Evangelium weitergeben. Natürlich. In dieser besonderen Zeit, ganz genau, ja. Weil die Menschen dafür offen sind.
Und was man dann noch machen kann, ist, dass man an Weihnachten selbst Gottesdienst anbietet. Nicht, um das nachzumachen, was die anderen machen, sondern damit die Menschen, die sowieso in Gottesdienst gehen, zu uns kommen und dann hier eine Botschaft hören, die sie nirgendwo anders hören. Mhm. Missionarisch.
Ja, also nicht in dem ganzen Kommerz sozusagen mitmachen, ja. Und so die traditionellen Feste, sondern wirklich, ja, was Missionarisches, Evangelistisches, ja, anbieten.
Ganz genau.
Um Leute aufzurufen, richtig, in dieser Zeit. Ja. Schön, vielen Dank. Das war ein interessanter Einblick in das Weihnachten, in das Weihnachtsfest, auch in die Zeit, auch um den 25. Dezember und wie wir es heute halten sollen. Vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast, damit uns drüber zu sprechen.
Gerne.
Ich glaube, das war sehr hilfreich, auch für mich. Viel, ja, gelernt. Ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Und bei denen wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken, dass ihr immer so treu dabei seid und dass ihr uns auch Ideen schickt für Themen, was wir behandeln können. Das war jetzt natürlich der Zeit wegen Weihnachten sehr interessant, also ein Spezial für uns. Hat ja nicht so viel mit Eisberg voraus zu tun, gehört aber gerade in unsere Zeit. Und deswegen haben wir uns das mit reingenommen in den Plan. Also wenn ihr noch Ideen, Anregungen habt und sagt, hey, das sind Themen, darüber müssen wir sprechen jetzt im neuen Jahr, das sind gerade aktuelle Dinge, die liegen an, schickt uns das per E-Mail. Und ansonsten euch allen ein paar schöne Tage jetzt, die ihr hoffentlich in der Familie, im Kreise verbringen könnt. Und Gottes Segen.
Ja, Gottes Segen.